Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Schuldenbremse mit dem Ökonomen und Sachbuchautor Maurice Höfgen. Hallo Maurice.
Hallo Holger, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Bevor ich dich frage, ob du Schuldenbremse für gut oder für schlecht oder sowas hältst, erstmal Begriffsbestimmung.
Ja.
Warum haben wir überhaupt eine Schuldenbremse? Woher kommt die?
Na, die Schuldenbremse wurde 2009 eingeführt. Davor war es aber nicht so, als dass Deutschland hätte quasi unbegrenzt Schulden machen können. Es gab vorher auch schon Schuldenregeln, auch schon im Grundgesetz. Die Schuldenbremse hat es dann das Ganze ein bisschen strenger gemacht und erlaubt Deutschland, also mit dem Bundeshaushalt, 0,35% mehr auszugeben im Jahr als einzunehmen, also neue Schulden zu machen. Die steht parallel zu den europäischen Schuldenregeln, die erlauben 0,5% Defizit für Deutschland, also ein bisschen mehr.
Gibt es eine Begründung dafür, dass die Bundesregierung damals oder der ganze Deutsche Bundestag, weil sie haben es ja ins Grundgesetz geschrieben, da braucht man ja Mehrheiten für, gibt es eine Begründung dafür, dass sie unterhalb der EU-Anforderungen geblieben sind?
Ja, ist ganz lustig. Per Steinbrück war damals der zuständige Finanzminister. Der hat eigentlich die Länder, die Bundesländer, die haben auch noch eine Schuldenbremse. Die wurde ein bisschen später scharf gemacht und eingeführt. Die liegt aber bei 0,0%, also dürfen wirklich nur schwarze Null, wie Wolfgang Schäuble sagen würde, dürfen gar keine Schulden machen. Und Per Steinbrück wollte damals die Länder eigentlich dazu überreden, doch diese Lücke zwischen 0,5 und 0,35, 0,15% doch an Neuverschuldung für sich in Anspruch zu nehmen, um eben ein bisschen mehr Handlungsspielraum zu haben. Aber das wollten sie damals nicht. Seehofer war damals der Verhandlungsführer für die Länder und er wollte sich extrem tugendhaft und extrem sparsam inszenieren. Ja, und deswegen haben die Länder diese 0,0 und der Bund die 0,35. Weniger als eigentlich europäisch möglich und das ist nur eine von vielen, sagen wir mal, Absurditäten.
Was heißt das eigentlich in Geld, diese 0,35%?
0,35% bedeutet zum Beispiel für dieses Jahr 17 Milliarden Euro. Das sind mal 0,35% von dem Bruttoinlandsprodukt, der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das liegt bei fast 4 Billionen in Deutschland. Und genau daran orientiert sich das. Also wenn Deutschland wächst, je größer die Wirtschaftsleistung, desto mehr Schulden sind auch unter der Schuldenbremse erlaubt.
Sind wir eigentlich das einzige Land, das das hat? Oder haben die anderen Länder auch nochmal separate Schuldenbremsen?
Nein, andere Länder haben sich auch separate Schuldenbremsen gegeben. Übrigens nicht nur in Europa, sondern ja auch die USA zum Beispiel. Die hatten auch eine viel strengere Schuldenregel. Die haben eine Schuldenobergrenze. Da gab es auch dieses Jahr mächtig Debatte darüber. Schuldenobergrenze heißt, die legen in US-Dollar einen Betrag fest. So viele Schulden darf der US-amerikanische Staat machen. Und wenn es darüber geht, dann dürfen die kein Geld mehr ausgeben. Gibt es diesen sogenannten Shutdown. 80 Mal wurde diese Grenze schon erhöht, weil wenn man ein absolutes Limit festlegt, nicht quasi abhängig von der Wirtschaftsleistung, ist ja klar. Allein schon durch die Inflation werden die Beträge jedes Jahr größer und dann kommt man immer wieder an dieses Limit. Und dann gibt es eine politische Schlacht zwischen den Republikanern und den Demokraten. Die Republikaner wollen dann meistens kürzen. Joe Biden wollte das jetzt nicht. So, und dann wird es bis auf die letzte Sekunde hinausgezögert und hinausverhandelt und dann erhöht. Will sagen, Schuldenregeln sind relativ weit verbreitet. Nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt.
Du sagtest vorhin, das ist nur eine der Absurditäten der Schuldenbremse. Was sind denn die anderen Absurditäten?
Ja, die erste Absurdität ist, dass man, als man die Schuldenbremse 2009 eingeführt hat, dass man die wesentliche Veränderung war im Vergleich zu dieser Schuldenregel, die es vorher gab, dass öffentliche Investitionen ausgeschlossen wurden. Also vorher war quasi erlaubt, man darf Schulden machen für Investitionen. Und jetzt hat man gesagt, nee, Investitionen und Konsumausgaben, also ob eine Straße gebaut wird oder ein Beamter bezahlt wird, das behandeln wir im Haushalt gleich. Es gibt jetzt ein strenges Limit, nur so und so viele Schulden. Ja, und wenn man dann schaut, was danach passiert ist, sind die öffentlichen Investitionen eingebrochen. Und der Investitionsstau in Deutschland ist sehr groß. Das heißt, wir investieren nicht in unsere Infrastruktur, nur um uns ein selbstgestecktes und ja politisch willkürliches Ziel, nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Staatsschulden zu machen, einzuhalten. Das ist nicht besonders clever. Es ist aber auch aus einem ganz anderen, viel größeren Grund ziemlich absurd, sich so strenge Schuldenregeln zu machen. Denn so eine Schuldenregel würde für uns privat ja total Sinn machen. Wir Privaten, wir müssen erst Geld einnehmen, bevor wir es ausgeben können. Bei uns ist immer die Gefahr, oh Gott, Privatinsolvenz oder wenn man ein Geschäft führt, ja, nicht zu hoch verschulden, das kann nicht gut gehen und das ist was Schlechtem verbunden. Bei einem Staat ist es ja aber so, ein Staat funktioniert nicht wie das Sparschwein von Oma Erna und ein Staat funktioniert auch nicht wie ein Unternehmen. Ein Staat hat ja typischerweise eine eigene Währung, ne? Wie zum Beispiel Monopoly-Spiel, dieses Gesellschaftsspiel, was jeder kennt, gibt es die Monopoly-Währung. Und die Monopoly-Bank, die hat ja auch keine Schuldenbremse. Ja? Bei der Monopoly-Bank ist klar, also wenn jemand über loskommt oder wenn am Anfang Geld verteilt werden muss, dann ist das Geld da. Geld ist also auch für einen Staat, das ist vielleicht die Kernessenz, nicht knapp. Ja, Geld erzeugen wir auf Knopfdruck. Arbeitskraft, Ressourcen, Land, Emissionen, all das soll knapp sein oder ist knapp. Ja, wir haben so und so viel Arbeitskraft, wir können nur so und so lange arbeiten. Aber die Schuldenbremse führt am Ende dazu, dass man das verdreht. Ja, wir geben kein Geld aus, weil wir die Schuldenbremse einhalten wollen, obwohl Geld nicht knapp ist, und sorgen dafür, dass die Wirtschaft nicht voll ausgelastet ist und Arbeitskraft zum Beispiel nicht genutzt wird. Denn hätten wir die Schuldenbremse nicht, könnte der Staat zum Beispiel jetzt, ja, in der Krise, also deutlich mehr Geld ausgeben, dann würden deutlich mehr Leute einen Job finden. Und das wäre schon gut, denn Arbeitskraft kann man ja verschwenden. Wenn jemand arbeitslos ist, dann ist das eine Verschwendung von Arbeitskraft. Ne? Der hätte ja was in der Zeit, was Sinnvolles, Gutes für uns machen können. Kinder erziehen, was auch immer. Gibt es genug zu tun in diesem Land, glaube ich. Und deswegen halte ich diese Schuldenbremse, die eben den Staatshaushalt nur auf diesen Selbstzweck, möglichst keine Schulden machen, für absurd, ja, für kurzsichtig.
Du sagst, Geld ist nicht knapp, weil der Staat Geld herstellen kann. Aber jetzt sind wir ja, was Geld angeht, nicht mehr ein Staat, sondern wir sind die Europäische Union bzw. der Euroraum. Gilt das dann trotzdem noch für die Bundesrepublik Deutschland, dass wir beliebig weiter Euros drucken können? Weil letztlich inflationieren wir dadurch ja dann auch im Ausland immer ein bisschen mit.
Also ganz technisch gesehen auf jeden Fall. Christian Lindner hat ein Konto bei der Bundesbank und die ist wiederum Teil der Europäischen Zentralbank. Und wenn er das Konto überzieht, dann erschafft er in dem Moment neues Geld, neue Euros. Und wenn er Staatsanleihen verkauft, dann sorgt er quasi dafür, dass die Banken, die Staatsanleihen kaufen, sich unter Umständen vorher bei der EZB per Kredit neues Geld holen, also auch neues Geld erzeugt wird. Ja, de facto ist der Euro eine souveräne Währung, auch für uns, für Deutschland. Natürlich nicht so souverän wie damals die D-Mark, weil wir teilen uns die nun mal mit 19 anderen Ländern. Aber ich würde sagen, de facto schon, weil Deutschland ist ja das also größte und politisch mächtigste Land in der Eurozone, also wirtschaftlich größte. Wenn man jetzt Griechenland wäre, dann ist das vielleicht nicht so. Ja? Bei den Griechen hat man damals in der Krise gesehen, vor circa 10 Jahren, da hat die EZB, die Europäische Zentralbank, auch mal den Geldhahn zugedreht. Da gab es eine Bankenkrise, die kamen nicht mehr an Bargeld, aber das würde ja mit Deutschland nicht passieren. Wenn man das mit Deutschland macht, dann kann man also den Laden zumachen, weil dann ist die Europäische Währungsunion an dem Tag Geschichte. Das würde nicht passieren. Also wahrscheinlich, wenn man es sozusagen ganz streng theoretisch auslegt, ist Deutschland nicht so souverän, de facto mit politischen Kraftverhältnissen, aber natürlich schon und technisch auch.
Du sagst, eigentlich ist diese Schuldenbremse absurd. Warum könnte sie trotzdem eine gute Idee sein? Also was findest du gut daran?
Ja, ehrlicherweise nichts. Also habe ich eine ziemlich klare Position. Ja. Also die Schulden, wenn ich es mal ganz wohltuend auslege, dann wäre die Schuldenbremse, wenn sie so konzipiert wäre, dass quasi man sagt, der Staat soll keine Schulden mehr machen, wenn die Wirtschaft voll ausgelastet ist. Ja, wenn jeder, der Arbeit sucht, auch Arbeit gefunden hat und wir alle unsere ökologischen und sozialen Ziele erreichen, das wäre eine gute Schuldenbremse. Und das ist, das will ich fairerweise sagen, ein Stück weit in der Schuldenbremse auch angelegt. Das ist ein bisschen technisch, das nennt sich Konjunkturkomponente. Einfach erklärt, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, wie zum Beispiel gerade, darf der Staat ein bisschen mehr als diese 0,35% Schulden machen. Und wenn die Wirtschaft gut läuft, darf er ein bisschen weniger machen. Ja, das ist, damit man quasi antizyklisch gegen den eigentlichen Zustand der Wirtschaft agieren kann. Wenn es schlecht läuft, die ein bisschen ankurbeln, wenn es gut läuft, die ein bisschen ausbremsen. Nur ist dieser Anteil, dieses bisschen eben viel, viel, viel zu klein. Und das sorgt dafür, dass ja das Geld, was wir ausgeben wollen, was notwendig wäre, können wir nachher viele Beispiele besprechen, wo es sinnvoll wäre, von Klimaschutz bis jetzt zum Beispiel einem Programm für Sozialwohnungen, weil die Baubranche gerade in der Krise ist, ja, können wir nicht ausgeben. Wir müssen dann immer die Schuldenbremse austricksen. Und das wurde jetzt ja auch ganz oft gemacht, ja. Für die Bundeswehr wurden auf einmal 100 Milliarden in ein Sondervermögen gesteckt. Zack, hatte man sie ausgetrickst. Die hat noch so ein paar andere Lücken, zum Beispiel die Aktienrente, die jetzt kommt. Ja, 12 Milliarden bald jedes Jahr, die quasi Christian Lindner in Aktien investiert. Nicht nur in Aktien, tatsächlich auch in Pflegeheime und so weiter, aber das sind die Details. Die 12 Milliarden laufen auch an der Schuldenbremse vorbei, weil da gibt es so einen Kniff, der geht so, weil das Geld nur angelegt ist und nicht ausgegeben. Aber wenn ein Beamten bezahlt, ist es ausgegeben, quasi weg. Wenn er das anlegt, hat er eine Aktie dafür, ist es nur angelegt. Staatliche Beteiligungen werden quasi ausgeklammert. Und deshalb läuft die Aktienrente daran vorbei. Mit dem gleichen Prinzip könnte man auch zum Beispiel die Eigenkapitalbeteiligung bei der Deutschen Bahn ausweiten. Die gehört uns zwar schon zu 100%, aber man kann einfach mehr Eigenkapital dazu schießen. Und schwupp hätte die Deutsche Bahn 10, 20, 30 Milliarden mehr, um in die Schiene zu investieren. Die brauchen die auch. Und das wäre dann an der Schuldenbremse vorbei. Insofern, die Schuldenbremse ist, ja, also sie wird immer ideologisch so aufgeladen. Sie erfüllt den Zweck nicht wirklich und ist löchriger als ein Schweizer Käse. Weshalb ja selbst die strengsten Befürworter mittlerweile mit der Schuldenbremse auf Kriegsfuß stehen. Die CDU hat zuletzt, Kai Wegner, der Regierungschef in Berlin, hat sogar die Aussetzung gefordert. Also die Stimmung dreht sich schon so ein bisschen.
Dreht die sich auch dahin, dass das Ding wieder aus dem Grundgesetz rausfliegt oder dreht die sich eher in Richtung Reform?
Also die aus dem Grundgesetz rauszubekommen, dafür bräuchte man ja die Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die sehe ich wahrlich nicht. Also SPD und Grüne könnten sich vielleicht noch dazu hinreißen lassen und die Linke. FDP und CDU aber natürlich nicht und die AfD auch nicht. Insofern, das ist schon unrealistisch. Auch eine wirkliche Reform bräuchte eine Zweidrittelmehrheit. Es gibt höchstens die Chance, die, sagen wir mal, Löcher zu nutzen, wie zum Beispiel jetzt das mit der Eigenkapitalbeteiligung. Oder, was einfacher ist, ist die Schuldenbremse auszusetzen, weil eine Naturkatastrophe vorliegt oder eine Wirtschaftskrise. Es wurde ja während Corona gemacht. Dafür braucht man nur die Kanzlermehrheit, sprich von der Ampel müssen alle da sein und dann noch einer mehr und dann hat man die, 50 plus 1. Das wäre für die Ampel einfach umzusetzen. Deswegen auch der Vorschlag von Kai Wegner, hey, setz die doch aus und buttert bitte in die deutsche Infrastruktur, vor allem in die Energieinfrastruktur, jetzt Milliarden rein. Der wäre schon für die Ampel so umsetzbar. Das ist jetzt, da ist die Hürde nicht so groß.
Aber kann ich denn nicht auch einfach Geld in die Infrastruktur buttern, ohne die Schuldenbremse auszusetzen? Weil in dem Moment, wo ich, weiß ich nicht, eine Brücke baue oder eine Brücke saniere, damit sie besser benutzbar ist, damit der Wirtschaftsverkehr darüber besser rollen kann zum Beispiel, habe ich doch im Grunde auch wieder eine Anlage, als hätte ich eine Aktie gekauft. Also ich investiere Geld und bekomme dafür was zurück, nämlich besser fließenden Verkehr, Leute, die schneller zur Arbeit kommen, mehr arbeiten können, oder kann man sich ja jetzt ausdenken, was man will.
Inhaltlich hast du völlig recht, aber haushalterisch wird das nicht so gesehen. Da ist das keine Anlage, sondern dann ist das eben eine Ausgabe. Geld ist dann weg. Zwar klar, man hat dann die bessere Straße, aber das gilt sozusagen nicht. Das gilt nur für staatliche Beteiligungen. Was gehen würde, wäre zum Beispiel jetzt, wenn wir über Straßen sprechen, da sind auch irgendwie 8000 Autobahnkilometer und tausende Brücken sanierungsbedürftig. Das stört übrigens sogar beim Ausbau der Windinfrastruktur gerade, weil die großen Windräder nicht über die Straßen transportiert werden dürfen. 20.000 Transportgenehmigungen sind im Rückstau, weil das immer so kompliziert ist, weil überall, dann ist da mal die Strecke kaputt, dann ist da die Brücke sanierungsbedürftig, dann dürfen diese Schwertransporte nicht darüber. Naja, man könnte die Autobahn GmbH des Bundes, wieder ein kompliziertes Konstrukt, so ähnlich wie die Deutsche Bahn, auch der könnte man eigentlich einfach Geld überweisen und sagen, das ist hier mehr Eigenkapital für euch und bitte sorgt dafür, die Straßen zu sanieren. Da wäre selbst Robert Habeck dabei. Also bei Autobahnneubau ist ja bei Grünen immer so ein schwieriges Thema. Aber also das ganze Land hat nichts von kaputten Brücken. Wenn die Brücke schon da ist, dann sollte sie bitte also sicher sein und fahrtüchtig. Und da hätte auch Robert Habeck nichts dagegen. Das könnte man schon machen.
Wenn ich mir die Bundesregierung und die Diskussionen ums Geld, die da gerade laufen, so ansehen, da scheint ja praktisch überhaupt kein Geld mehr übrig zu sein. Ist das Schuld der Schuldenbremse?
Dass kein Geld mehr übrig ist, ist auf jeden Fall Schuld der Schuldenbremse, ja. Also Lars Klingbeil hat zuletzt bei Markus Lanz gesessen und da ging es um diesen Streit zwischen Lisa Paus und Christian Lindner. Christian Lindner will 6 Milliarden für Steuersenkungen für die Unternehmen. Lisa Paus will bekanntlich Milliarden für die Kindergrundsicherung, von der wir jetzt wissen, das werden 25 nur 2,4 Milliarden. Ist von den ursprünglich geforderten 12 schon mal nicht viel übergeblieben, aber gut.
Mehrwertsteuerkompromiss fällt mir bei sowas
ja,
mal
genau. Auf jeden Fall hat Lars Klingbeil gesagt, er sehe keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ausgaben. Lisa Paus hat ja gesagt, lieber Christian, ich stimme den Unternehmenssteuersenkungen nicht zu, solange die Kindergrundsicherung nicht durch ist. Also solange kein Geld für Kinder, dann kein Geld für Steuersenkungen. Und Lars Klingbeil meint, das hätte nichts miteinander zu tun. Aber natürlich hat das was miteinander zu tun, denn beides ist relevant für die Schuldenbremse. Und unter der Schuldenbremse darf man nun mal eben nur so und so viel ausgeben. Jede Milliarde, die man eben von den Unternehmen weniger einnimmt, weil man die Steuern senkt, ist dann eine Milliarde, die weniger da ist, um Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen.
Wobei die Bekämpfung von Kinderarmut ja auch wieder eine Konsumausgabe wäre, die ja sowieso in meiner Wahrnehmung ohnehin steigen müssen, auch in der Zukunft. Also die Konsumausgaben, weil wir brauchen mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der öffentlichen Hand und sowas. Ja. Wo holen wir das Geld denn dafür her?
Ja, dieser Begriff Konsumausgabe, haushalterisch ist das richtig. Ja,
klingt immer so, als würden wir es verfressen, aber ist es nicht.
Ja, haushalterisch wird zwischen Konsum und Investition unterschieden. Arme Kinder, würde man jetzt sagen, ist auch eine Investition, also Kinder aus der Armut zu holen, ist auch eine Investition in die Zukunft. Es gab zuletzt einen OECD-Bericht, der uns mal vorgerechnet hat. Diakonie und DIW sind auch darauf eingegangen, dass jährlich wir Folgekosten von 100 Milliarden Euro haben, weil in Deutschland Kinder arm sind, beziehungsweise Menschen heute arbeiten, die früher arm waren. Und da ist klar, also wer arm ist, der hat eine statistisch gesehen eine schlechtere Ausbildung, wird im Leben weniger verdienen, wird weniger Rente bekommen, wird weniger Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, wird also statistisch gesehen häufiger und schwerer krank, das wiederum belastet auch. Alles Folgekosten, die aus dieser ganzen Debatte aber ausgeklammert sind. Und das Zweite ist, Investition wäre zum Beispiel auch eine Schule zu bauen, aber Lehrer anzustellen wäre wiederum eine Konsumausgabe. Das zeigt eigentlich schon, also was haushalterisch so erbsenzählermäßig unterschieden wird, oh, das ist Konsum, das ist Investition, das ist in der Realität, vermischt das, ja, weil was bringt eine Schule zu bauen, wenn ich da keine Lehrer reinstelle? Ja, ziemlich wenig, ja.
Sehen wir ja gerade, ja.
Sehen wir gerade, genau. Und also jeder Lehrer, der sich zusätzlich um unsere Kids kümmert, also den brauchen wir unbedingt. Erst recht, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Das Dümmste, was eine alternde Gesellschaft machen kann, ist, an ihrer Jugend zu sparen. Denn die Jungen müssen ja irgendwann die vielen Alten nicht nur durchfinanzieren, sondern die müssen auch die Produkte herstellen, die die dann konsumieren. Also an der Jugend zu sparen, ist dumm. Wo sollen die Gelder herkommen? Ja, unter der Schuldenbremse muss man sagen, ganz klar Prioritäten setzen. Und die Lücken der Schuldenbremse nutzen, die kann man jetzt nicht nutzen für die Kindergrundsicherung tatsächlich, da gibt es wenig Auswege, aber wenn zum Beispiel normale Mittel aus dem Bundeshaushalt, die in die Bahn oder in die Autobahn fließen, wenn man die über Eigenkapitalerhöhungen quasi an der Schuldenbremse vorbeimogelt, zack, hat man ein paar Milliarden mehr, die man für die Kindergrundsicherung ausgeben kann. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber auch die, weil wir über Schulden reden, Schulden bedeutet ja auch immer, wenn man eine Staatsanleihe verkauft, es gibt Zinskosten. Und bei den Zinskosten ist es so, dass da auch in der Berechnung, wie viele Zinskosten anfallen, mächtig getrickst wird. Christian Lindner erklärt uns im Moment immer, 2021, als Olaf Scholz noch Finanzminister war, musste er jährlich 4 Milliarden für Zinsen ausgeben. Er muss jetzt 40 Milliarden ausgeben. Das liegt daran, dass er Staatsanleihen noch immer ohne Zinsen verkauft, aber die Banken längst, ja, wenn sie Geld einfach bei der Zentralbank liegen lassen, 3,% bekommen, weil die Zentralbank den Leitzins erhöht hat. Dadurch verkauft er diese Staatsanleihen mit einem riesen Preisabschlag und dieser Preisabschlag wird als Kosten direkt in 23 gebucht. Würde er mit höheren Zinsen verkaufen oder diese Zinskosten über die Laufzeit der Anleihen strecken, ist ein bisschen technisch jetzt, aber würde er das machen, lägen die Zinskosten nicht bei 40, sondern so bei 23, vielleicht 25 Milliarden, je nachdem. Da wären auch schon wieder 15 Milliarden also frei, die man 2023 hätte ausgeben können für wichtige Sozialprojekte. Also man sieht, wenn man will, findet man Wege. Das ist für den Laien wirklich undurchsichtig. Das ist auch dann für die Demokratie nicht gut, wenn die Leute nicht wissen, wie viel kann die Politik wirklich ausgeben. Auch das, ja, ist auch ein großes Versäumnis der Schuldenbremse. Aber wo ein Wille, ein politischer, da auch ein Weg zum Geld.
Kann der Lindner denn so einfach, also der Bundesfinanzminister ist ja erstmal die Funktion hauptsächlich, kann der so einfach hingehen und sagen, so unsere Staatsanleihen, die, da gibt es jetzt nicht mehr Nullzinsen drauf, sondern 3%, ja, oder so?
Ja, ganz klar. Also die Finanzagentur des Bundes, das ist eine extra Institution, eine GmbH, die gehört dem Finanzministerium, die wickelt das alles ab, diesen Verkauf von Staatsanleihen, die macht diese Auktionen, die werden nämlich wie quasi bei eBay verauktioniert an die teilnehmenden Banken. Aber also, Christian Lindner ist der Chef. Christian Lindner kann sagen, Leute, bitte hört mal auf damit. Ihr verkauft jetzt nicht mehr 30-jährige Anleihen ohne Zins, weil die sind auf dem Markt nichts mehr wert. Warum sollte man jetzt noch, wenn es Zinsen gibt, ja, risikolos, warum sollte man jetzt also Staatsanleihen zu dem Ausgabewert kaufen, wenn es darauf keine Zinsen gibt? Das könnte er schon machen. Er könnte übrigens auch einfach diese Verbuchungsregel ändern. Das hat selbst die Bundesbank, wahrlich keine linke Institution, also wirklich nicht, ja, eher im Gegenteil, extrem konservativ. Die hat das gefordert. Alle anderen Länder in der Eurozone machen es anders. Die Eurozone macht es selber anders. Also Deutschland geht dann einen Sonderweg. Geht ein bisschen auf Olaf Scholz auch noch zurück. Der hatte ja damals Negativzinsen und konnte damit quasi, Lindner rechnet sich jetzt arm, Scholz hat sich damit andersrum damit reich gerechnet, weil er Geld verdient hat, als er Staatsanleihen zu Nullzins verkauft hat, während die Banken Minuszinsen hatten. Daher kommt das so ein bisschen. Ist alles ein bisschen technisch und für den Laien jetzt auf den, also ersten, auf die erste Silbe auch nicht nachvollziehbar vielleicht. Aber nochmal, die Kernessenz ist wirklich, das zeigt, die Schuldenbremse ist ein löchriger Käse und darum ist ein großer Nebel, wo es für die Leute von außen relativ schwer ist, durchzugucken. Und wenn Christian Lindner sich bei Maischberger hinsetzt und sagt, gut, ist kein Geld da und das mit seiner rhetorischen Brillanz, die er nun mal hat, macht, dann glauben ihm das viele Leute und das ist natürlich schade, weil also die Leute sollten schon wissen, wofür wie viel Geld da ist und worüber die Politik verfügen kann.
Wie ist denn deine Arbeitshypothese? Warum macht der Bundesfinanzminister das? Warum verkauft er weiter zu Nullzinsen, muss darum billiger verkaufen, weil das Nachbarland 5% zahlt? Also das ist ja das Problem eigentlich, ne? Ich hole mir halt Staatsanleihen von einem anderen Land, weil da kriege ich wenigstens Zinsen drauf. Und das ist besser, als wenn ich nur 90%, also 90 Euro für 100 Euro Anleihe zahle in Deutschland, wo ich Nullzinsen drauf kriege. Warum macht er das?
Naja, also ich glaube, Christian Lindner macht das gezielt, um gerade ein gutes Argument zu haben, seinen Sparkurs durchzusetzen. Er verweist deshalb auch wirklich gebetsmühlenartig in Talkshows auf diese Zahl, dass früher 4 Milliarden Zinskosten waren und jetzt 40. Faktor 10 klingt ja ganz dramatisch und ist deswegen quasi ein Gebot der Vernunft wäre zu sparen. Und seine Motivation dazu ist natürlich, dass Christian Lindner es für tugendhaft hält, wenn ein Finanzminister sehr sparsam ist, wenig Geld wie möglich ausgibt, möglichst keine Schulden macht. Und das ist Christian Lindner ja zu Beginn seiner Amtszeit nicht gelungen. Ne? Also für den Doppelwumms 200 Milliarden, für die Bundeswehr 100 Milliarden, dann 60 Milliarden, ganz zu Beginn noch 21 vor dem Krieg, Corona-Schulden in Klimaschulden umgewandelt. Da ist er ja vor der eigenen Klientel, ist ja auch FDP-Chef immer noch, kommt das natürlich nicht so gut, weil Staatsschulden schon bei den Liberalen jetzt kein Renner-Thema sind. Ja, damit schafft er es jetzt nicht irgendwie populär zu werden und deswegen jetzt der Schwenk. Zusätzlich erklärt er, dass wenn der Staat weniger ausgibt, dann würde auch die Inflation schneller senken. Da kann man auch große Zweifel dran haben. Also 9-Euro-Ticket, Deutschland-Ticket, Tankrabatt, das hat alles die Preise runtergebracht. Genauso wie die Gas- und die Strompreisbremse, aber hat Geld gekostet. Ja? Oder LNG-Terminals zu bauen oder diese schwimmenden LNG-Tanker zu mieten, kostet Geld. aber löst quasi das Energieproblem kurzfristig, nämlich dass also die Gaspreise vor lauter Panik davor, dass Putin eben die Pipeline dicht gemacht hat im September 22, so explodiert sind. Also ja, mehr Geld ausgeben hat in Deutschland die Preise gesenkt, die Inflation runtergebracht. Das Argument von Lindner ist also falsch. Aber zurückkommen auf die Ausgangsfrage, ja, die Motivation ist eben, vor seiner eigenen Klientel einen auf sparsamen Finanzminister zu machen. Also mehr Ideologie und Marketing, will ich mal sagen, als tatsächlich staatstragende Verantwortung.
Wir reden die ganze Zeit über Schulden, die der Staat machen kann. Das ist ja die eine Möglichkeit, Geld einzunehmen. Die andere Möglichkeit ist, Steuern zu kassieren, was der Staat ja auch macht.
Das ist natürlich noch viel mehr, noch unbeliebter beim Finanzminister. Das ist auch was, wo die Ampel sich von vornherein drauf geeinigt hat. Keine Steuererhöhungen. Ja, und das ist so ein bisschen der Widerspruch. Ja, also Christian Lindner sagt, die Wirtschaft muss irgendwie jetzt angekurbelt werden. Deswegen will er jetzt auch die Unternehmenssteuer senken. Also quasi mehr Geld in der Wirtschaft lassen. Andersherum sagt er aber, zusätzliche Ausgaben, ob in Infrastruktur, in Kindergrundsicherung oder sonst was, wären inflationär. Nur der Effekt ist ja der gleiche. Ob er weniger aus der Wirtschaft einnimmt oder wieder mehr Milliarden zurückgibt, beides wirkt ja gleich. Ne? Das sind quasi nur unterschiedliche Wege dahin. Da macht er sich nicht ganz, ganz ehrlich. Und ohnehin war von vornherein, also auch dieses Narrativ, keine Steuererhöhungen. Es gibt ja de facto, weil die Steuern nicht erhöht werden, andere Erhöhungen. Die Pflegeversicherung steigt, die Krankenversicherungsbeiträge steigen. Warum? Ja, Karl Lauterbach braucht eigentlich Milliarden aus dem Haushalt, um die Löcher in der Pflege und der Krankenkasse zu stopfen. Weil er die aber nicht bekommt und keine Leistungskürzung will, sind ihm die Hände gebunden und er kann nur den Beitragssatz erhöhen. Der CO2-Preis steigt auch. Also, dass Christian Lindner gar keine höheren Belastungen quasi für uns alle will. Ja, nun, das ist jetzt also auch ein Märchen. Ja, aber auch das ist Marketing, ja, keine Steuererhöhungen. Er hat ja auch Wahlkampf damit gemacht. Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung. Graues Plakat, pinke Schrift da drauf, er irgendwie abends am Schreibtisch ganz busy, so war ja die Inszenierung. Und daran hält er fest.
Ich überlege mir gerade, was da die Argumentation sein könnte, Steuersenkung für Unternehmen machen zu wollen, aber ich sag mal, den Armen nicht mehr Geld zuschieben zu wollen. Ich vermute mal, dass er denkt, dass wenn ich Unternehmenssteuern senke, die Unternehmen mehr investieren und dann Arbeitsplätze schaffen. Gleichzeitig, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Denkfehler habe, wenn ich jemandem, der am Monatsende kein Geld mehr übrig hat, wenn ich dem 100 Euro gebe, dann wird er die doch unmittelbar verkonsumieren, also ausgeben und damit die Unternehmen dazu im Grunde treiben, sowieso zu investieren, weil die Nachfrage steigt. Das ist doch eigentlich ein Nullsummenspiel oder mache ich einen Denkfehler?
Es ist noch nicht mal ein Nullsummenspiel, sondern es ist ein Positivsummenspiel für die Kinder. Wenn man Geld an arme Familien überweist, dann, die haben vorher Defizite, geben die das Geld sofort aus, tragen es in die Geschäfte, dadurch erhöht sich die Nachfrage. Der Bäcker, der Friseur, der Waschmaschinenhersteller müssen ihre Produktion ausweiten, stellen Leute an oder kaufen neuen Ofen oder neue Maschinen. So, bums, die Wirtschaft wächst, das ist gut. Wenn man Unternehmenssteuern senkt, dann verbleibt einfach mehr Geld bei den Unternehmen. Das würde jetzt ja helfen, wenn man sagt, die Unternehmen, die brauchen gerade Geld, um zu investieren, die haben zu wenig. Schaut man sich das aber an. Die Unternehmen horten gerade so viele Geldreserven wie seit 15 Jahren nicht. 20% der Wirtschaftsleistung haben die quasi auf der hohen Kante liegen. 2010 waren es noch irgendwie 11 oder 12%. Gleichzeitig ist auch deren Eigenkapital gestiegen, macht ja Sinn. Also, die Unternehmen sitzen auf Geld, die investieren nicht, weil denen Geld fehlt, weil die nicht flüssig genug sind. Die investieren nicht, weil die Wirtschaft eben, Wirtschaftslage unsicher ist. Ja, weil man nicht weiß, wie läuft es jetzt eigentlich mit der Energieinfrastruktur? Wann kann ich mit günstigem Windstrom zum Beispiel rechnen? Das ist eine super wichtige Frage für Zukunftsinvestitionen. Das alles, weil das nicht geklärt ist, halten die sich zurück. Das schafft man aber auch nicht mit Unternehmenssteuersenkungen anzukurbeln und erst recht nicht. Und immer wenn man ins Detail guckt, wird es noch ärgerlicher. Wenn man sich anguckt, was Lindner denn eigentlich genau will. 3 Milliarden von diesen Steuersenkungen sind vorgesehen dafür, dass Unternehmen Verluste, die sie in den letzten 3 Jahren gemacht haben, während der Krise, erst Corona, dann Krieg, verrechnen können mit Gewinnen in diesem und im nächsten Jahr, um ihre Steuernlast klein zu rechnen. Das ist natürlich nichts, wo man sagt, wir geben jetzt irgendwie Unternehmen, halten wir irgendwie eine Mohrrübe vor, hier, wenn ihr jetzt in klimafreundliche Anlagen investiert, dann gibt der Staat 10% dazu. Das ist so ein bisschen die Idee dieser Investitionsprämie. Nee, die Hälfte geht einfach für stumpfe Steuersenkung im wahrsten Sinne des Wortes, ja, im Sinne von Gewinne kleinrechnen drauf, ohne Zielvorgabe, ohne Zielgenauigkeit. Das ist wirklich den Unternehmen Geld in den Rachen schmeißen und dann drauf hoffen. Ja? Und das heißt, ja, es wäre sogar besser, wie du sagst, lieber das Geld auszugeben, um Kinderarmut zu bekämpfen, als das Geld auszugeben, um, Unternehmen und ihre Steuerberater glücklich zu machen.
Wobei die Idee, dass ich, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich stelle mir so einen Gastronomen vor, der in den Pandemiejahren gerade so überlebt hat, die Idee zu sagen, pass mal auf, du kannst die Verluste von damals mit dem, was du jetzt einnimmst, verrechnen, ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee, weil der hat im Zweifelsfall ja sogar Schulden gemacht in der Pandemie, um seinen Laden am Laufen zu halten und könnte die davon ja dann zurückzahlen. Oder ist es das, was du mit nicht zielgenau meinst, dass es alle kriegen?
Genau, es ist kriegen alle. Also es ist der Gastronom, der unter Corona-Lockdowns extrem viel Geschäft verloren hat. Übrigens, die ganze Gastrobranche ist heute, hat im ersten Halbjahr 2023 noch immer 10% preisbereinigt weniger umgesetzt als 2019. Da ist die Krise noch nicht vorbei. Und da sollen jetzt bald die Mehrwertsteuer in der Gastro wieder erhöht werden auf Speisen von 7 auf 19. So viel zum Thema keine Steuererhöhungen, ne, Herr Lindner? Da haben wir es wieder. Nein, aber während Corona war das zum Beispiel ein Instrument, diese Verluste quasi mit den Gewinnen heute zu verrechnen, was geholfen hat. Nur es ist eben nicht zielgenau. Es kriegt auch derjenige, dessen Geschäftsmodell eigentlich kaputt ist, völlig unabhängig von Corona oder Energiekrise. Das ist nicht zielgenau und deswegen würde ich sagen, das Geld ist in arme Kinder besser investiert. Und zwar investiert nicht im haushalterischen Sinne, sondern im inhaltlichen, vernünftigen Sinne. Nach normalem, gesundem Menschenverstand, sagen wir so.
Ich habe die ganze Zeit so eine Idee. Du sagtest, wo ein politischer Wille ist, da kann die Schuldenbremse umgangen werden, weil da so ein Nebel drumherum ist, in dem man ein bisschen fragwürdig agieren kann. Müssten wir nicht eigentlich einfach nur hingehen und sagen, zum Beispiel Investitionen in Kinderarmut, Pflege, weiß der Geier, wir können uns ja alles Mögliche aussuchen, dem wir einen zukünftigen positiven Effekt zuschreiben können und es damit als Investitionsausgabe deklarieren und nicht mehr als Konsumausgabe und das dann Schulden finanzieren und dann würde doch automatisch aus den Steuereinnahmen ein viel größerer Batzen übrig bleiben. Mit anderen Worten, wenn ich die Rentenversicherung komplett Schulden finanzieren würde, hätte ich auf einmal die ganzen Milliarden, die da an Zuschuss hingehen, frei und könnte sie in die Kindergrundsicherung und in Steuersenkungen stecken.
Ja, die Idee ist tatsächlich ganz nett. Häufig argumentieren Ökonomen auch genau so, ja. Also arme Kinder kosten uns quasi auch zukünftige Steuereinnahmen. Sprich, wenn wir die aus der Armut holen, kriegen wir wieder mehr Steuereinnahmen. Nur ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen würde, auf das Argument. Denn also keine armen Kinder zu haben, sollte schon ein Gebot der Anstand und des zivilisatorischen Fortschritts sein. Das muss sich nicht 1:1 in der Staatskasse rechnen. Deshalb, selbst bei der Kindergrundsicherung, wenn man sie auszahlt, ne, da wird ja auch nie mitbedacht, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, würden, wie die Sozialverbände gefordert haben, ungefähr 20 Milliarden Euro in die Kinder investieren. Das sind 20 Milliarden Ausgabe. Davon kommt ja aber ein Bruchteil auch schon direkt wieder über höhere Steuereinnahmen rein. Denn das Geld wird ja ausgegeben, gibt dann Mehrwertsteuer im Supermarkt und. Netto sind es also gar nicht diese 20 Milliarden. Also die Idee ist richtig an sich, nur ich weiß nicht, und als Minimalkompromiss wäre die sicherlich besser als der Status quo. Nur es wäre mir irgendwie auch ein bisschen peinlich. Also ich finde, wir sollten, wenn wir die Debatte führen, die schon auch ehrlich führen und einfach sagen, das ist einfach notwendig. Und ich weiß übrigens nicht, ob das mit der FDP zu machen wäre. Der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler hat nämlich heute Morgen zu dem Kompromiss bei der Kindergrundsicherung gesagt, 2,4 Milliarden, das ist gerade noch so erträglich. Jetzt ist wieder Zeit, sich um den Standort Deutschland zu kümmern. Das ist ein Zitat. Und nicht weiterzumachen mit dem, in Anführungszeichen, Sozialklimbim. Ja, also wenn man arme Kinder als Sozialklimbim bezeichnet bei der FDP, ist übrigens auch der das Heizungsgesetz so radikal manipuliert hat, sagen wir mal so, und dagegen geschossen hat. Ich weiß nicht, ob in der Ampel da wirklich Möglichkeitsspielraum ist, so einen Kompromiss zu finden.
Wo wir Steuern sind, im Herbst ist Steuerschätzung. Was denkst du, kriegen wir nächstes Jahr mehr oder weniger?
Ja, immer mehr. Also jedes Jahr gibt es eigentlich Rekordsteuereinnahmen, okay. Rekordgewinne, einfach weil die Preise ja noch steigen, die Verbraucherpreise. Und zum Beispiel bei der EU-Mehrwertsteuer ist es dann so, ja, also 7% auf eine Butter, die 2,50 statt 1,50 kostet, ist dann in Euro und Cent einfach mehr und deswegen steigen die Steuereinnahmen. Bei den Unternehmenssteuern wird man jetzt natürlich ein bisschen weniger haben, aber Unternehmenssteuern machen in Deutschland ohnehin nicht den großen Batzen aus. Ja, das Wichtigste ist die Umsatzsteuer und ist die Einkommenssteuer, vor allem die Lohnsteuer, was die Leute direkt quasi vom Lohnzettel abgezogen bekommen. Ja, da ist immer eigentlich mit Rekordzahlen zu rechnen. Nur, das ist kein Rekord, der uns Freude machen sollte, ja, weil das ist jetzt kein Rekord, weil die Wirtschaft brummt, sondern einfach, weil die Preise gestiegen sind, also nominal ein Rekord. Und für viele ist die Steuerbelastung auch einfach unerträglich hoch. Nicht für die, wie immer kolportiert wird, die irgendwie Arbeitgeber sind, den Firmen gehören oder die viel erben, sondern wirklich für Otto Normale, ja, Koch, Kellner, Postbote. Da fängt die Einkommenssteuer viel zu früh an, da haut die Mehrwertsteuer total rein. Andere Länder haben jetzt zum Beispiel wegen der Inflation die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesenkt, damit Brot und Butter eben nicht nochmal zusätzlich mit 7% besteuert werden. Das ist jetzt nach EU-Recht erlaubt, das zu streichen. Für mich zum Beispiel ein ganz klassisch sozialdemokratisches Thema. Verstehe ich nicht, warum die SPD sich da total gegen wehrt. Man würde an der Supermarktkasse quasi direkt helfen, dass eben der Einkauf für die Leute mit kleinem, mittlerem Geldbeutel erträglicher wird. Ja, und damit natürlich auch wieder erlauben, dass die Leute mehr Menge aus dem Supermarkt tragen, denn auch das ist eine Zahl, ja, preisbereinigt wird 10% weniger aus den Supermärkten getragen. Wir zahlen zwar das Gleiche in Euro und Cent, lassen wir das Gleiche an der Kasse, aber kriegen 10% dafür weniger. Und das ist natürlich ungleich verteilt, weil der Bundesliga-Profi wird nicht weniger einkaufen, aber die alleinerziehende Postbotin natürlich schon. Deswegen, also da gibt es viele Hebel, die man anfassen könnte. Gerade bei der Mehrwertsteuer ist das Problem, dass ja auch die Bundesländer einen Teil davon bekommen. Und die Bundesländer haben eine noch strengere Schuldenbremse als der Bund. So, und da merkt man wieder, ist die Schuldenbremse gleich zweifach ein Problem. Bei 16 Landesregierungen und bei der Bundesregierung. Also, boah. Sand im Getriebe.
Wenn ich aber doch die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf Null setzen würde, wüsste der Einzelhändler ja trotzdem, wie viel ich für das einzelne Produkt auszugeben bereit bin und könnte dann auch wunderbar die Preise erhöhen. Das heißt, im Zweifelsfall haben wir da überhaupt nichts von, oder?
Wenn es nur einen Anbieter gäbe, dann schon. Gerade im deutschen Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel, ist es so, da haben wir ja viele verschiedene Discounter. Und die Discounter, deren Geschäftsstrategie beruht darauf, günstiger zu sein als das Geschäft nebenan. Ja, und da machen sie auch immer große Plakate und Heftchen und so. Und es ist, glaube ich, auch eine ziemlich deutsche Angewohnheit, dann eben am Wochenende die ganzen Hefte durchzublättern und zu vergleichen. Also neben dem Spritpreis ist wahrscheinlich der Butterpreis der am besten bekannteste Preis in Deutschland. Will sagen, es gibt viel Wettbewerb und es gibt viel Preistransparenz. Das sorgt eigentlich dafür, wenn der Markt funktioniert, dass die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben würde, und zwar ziemlich schnell. Das haben wir übrigens auch bei Corona gesehen. Da wurde gerade im Lebensmitteleinzelhandel, ich glaube schon im ersten Monat waren 80% dieser Steuersenkung nachweisbar weitergegeben. Da funktioniert es. Wenn man es bei Monopolisten macht oder da, wo der Markt eben nicht funktioniert, weil er sehr verkarstet und verkrustet ist, da sollte man es dann vielleicht nicht machen. Aber selbst der Tankrabatt, ja, also bei Tankstellen haben wir ja auch so eine Situation, es gibt einige wenige große Anbieter, auch der wurde größtenteils weitergegeben. So ist die Studienlage. Bei manchen sagt das Bauchgefühl was anderes. Ja, ist ja okay, aber diejenigen, die es mal durchgerechnet haben, kamen zu dem Ergebnis. Deswegen, also das Argument würde ich nicht gelten lassen. Und wenn, würde ich immer im Gegenzug sagen, wenn die Politik meint, sie kann die Steuern nicht senken, weil die Unternehmen das dann einkassieren, da muss die Politik im gleichen Atemzug aber sagen, oh, das ist ein Fall fürs Kartellamt, da funktioniert der Markt nicht, da sind die Anbieter zu mächtig. So, das machen sie aber auch nicht. Von daher halte ich das für ein vorgeschobenes Argument. Das sollte man schon machen. Und erst recht, wenn man sie für immer streicht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Anbieter eben diesen ganzen potenziellen Mitnahmeeffekt sich wegkonkurriert haben.
Du hattest eben auch kurz die Sozialverbände erwähnt. Also, wir haben festgestellt, bis hierhin, es gibt nicht mehr Geld. Der Bundesfinanzminister wird nicht bereit sein, mehr Kohle auszugeben. Jedenfalls nicht für die Armen. Das heißt, von diesem Sparwillen der Bundesregierung sind die Wohlfahrtsverbände auch betroffen am Ende. Wie kommen die da raus? Also, welche Geschichte sollten die Lobby der Sozialverbände, der Politik erzählen, damit nicht ausgerechnet diejenigen knapsen müssen, die letztlich das Versprechen des Sozialstaats einlösen?
Das ist eine strategisch sehr wichtige Frage. Ich glaube, welcher Weg nicht funktioniert, vielleicht fange ich mal so an, ist mehr Geld zu fordern und das daran zu knüpfen, andere Steuern zu erhöhen. Also lasst uns doch so und so viel Geld mehr ausgeben. Das können wir finanzieren mit einer Erbschaftssteuer, mit einer Vermögenssteuer oder sonst noch was. Denn das Problem ist, da muss man ja zwei politische Kämpfe führen. Der erste ist dafür, dass jemand einsieht in der Politik, Geld für die Sozialverbände, für deren Anliegen auszugeben. Das ist der erste. Und der zweite ist dann für diese Steuer. Wenn man den ersten gewinnt, wäre ja gut, dann verliert man sich ziemlich sicher den zweiten. Und dann ist auch der erste Teil sozusagen Essig. Das halte ich für nicht so clever, sondern immer am besten jetzt zu argumentieren, arme Kinder können wir uns nicht leisten, erst recht nicht eine alternde Gesellschaft beispielsweise. Wir können uns auch nicht leisten, ja, also auch gerade beim Thema Migration und Zuwanderung wurde ja auch gekürzt, wurde Geld für Asylverfahrensberatung, psychosoziale Hilfe und so weiter, da wurde jetzt auch der Rotstift angesetzt. Auch das können wir uns ja nicht leisten, ja, diejenigen, die es am meisten brauchen, da zu kürzen. Das wird am Ende erstens teurer und zweitens gibt es keine Ausrede dafür, dass kein Geld da ist, denn wir haben gesehen, Olaf Scholz hat am 27. Februar plötzlich 100 Milliarden für die Bundeswehr mitgebracht. Die hat keiner über Nacht erwirtschaftet. Traue ich dem Olaf Scholz nicht zu, dass er so eine emsige Nacht da verbracht hat. Sonst wird ja immer gesagt, es muss erst erwirtschaftet werden, bevor es verteilt werden kann. Sondern es wurde neu geschaffen. Und darauf abzustellen, also wirklich der Regierung den Willen abzusprechen, nicht die Fähigkeit. Wenn sie sich dahinter verstecken kann, oh ja, aber das Geld ist nicht da und Steuererhöhung können wir nicht. Das ist bequem. Immer auf den Willen abstellen. Wenn es weniger Geld gibt für die Anliegen der Sozialverbände, dann ist das schlicht politischer Willen, keine politische Notwendigkeit. Ich glaube, das wäre was, wie ich es angehen würde. Möglichst wenig Möglichkeiten geben, sich hinter anderen Argumenten, anderen Steuererhöhungen zu verstecken, damit es unbequem wird. Es muss unbequem sein.
Jetzt habe ich ja das Problem, wenn ich diesen Kampf kämpfe als Sozialverband, die sind zwar riesengroß, viele Mitglieder, viele Betroffene, aber letztendlich ist das nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, ich müsste ja eigentlich auch der Bevölkerung noch irgendeine Geschichte erzählen, um die hinter mir zu versammeln. Also das Problem der Sozialverbände ist ja, solange ich nicht betroffen bin, sind mir die eigentlich ziemlich egal. Wie kriege ich die Bevölkerung mit ins Boot? Hast du da eine gute Idee?
Also auch da würde ich sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Anliegen Kindergrundsicherung zum Beispiel bleiben, wenn ich armen Familien mehr Geld gebe, dann tragen die das sofort in den Friseursalon und zum Bäcker um die Ecke und in die gerade sterbende Innenstadt, in die Geschäfte. Und plötzlich haben ja auch der Bäcker und seine Familie, der Friseursalon, auch quasi einen Berührungspunkt, und zwar einen positiven dazu. Also hinausstellen, dass es auch anderen nützt, ja, oder dass es natürlich auch Fußballvereinen oder Kita-Gruppen oder Schulgruppen, Schulklassen nützt, wenn nicht Einzelne bei der Klassenfahrt wieder sagen müssen, nein, ich kann leider nicht mit, weil es ist zu teuer. Ja, dass es diese Momente von Scham und Isolierung nicht gibt. Ich glaube, auch das können sich viele hineinversetzen. Und ist ja auch nett, ist für Mittelstandsfamilien nicht mit Armut betroffen zu sein. Kennt wahrscheinlich jede klassische Mittelstandsfamilie, wo das Kind irgendwie in einem Sportverein ist. Das ist vor allem beim Fußball meistens sozial sehr durchmischt, zumindest nach meiner Erfahrung. Und da gibt es schon also viel Solidarität und Zusammenhaltsgefühl. Und ich glaube, das ist so ein Einstiegspunkt, so eine Einstiegsschneise, die ich nehmen würde. Wenn man die Steuererhöhungen nimmt, dann hat man ja auch manchmal Mittelstandsfamilien plötzlich wieder gegen sich, ja, weil bei einer Erbschaftssteuererhöhung fühlt sich dann eine Familie vielleicht auch fälschlicherweise angesprochen, weil gerade ansteht, das Häuschen von der Oma zu erben, dann denkt man, ja, okay, das ist ja eigentlich gut, aber was sie da fordern, ist ja auch notwendig, ich bin auch gegen arme Kinder, aber jetzt mit der Erbschaftssteuer, das wiederum weiß ich jetzt nicht, also, also das so, sagen wir mal, voraussetzungslos oder so wenig voraussetzungsvoll wie möglich zu machen, dass Leute zustimmen und das Positive, den Nutzen herausstellen. Ja.
Du sagtest gerade, also die Armen tragen die 100 Euro extra direkt zum Bäcker und zum Friseur und so weiter. Und der Bäcker und der Friseur, die kaufen sich dann ja im Zweifelsfall mal neue Fernseher, weil sie mehr Geld verdienen. Ja. Die Fernsehhersteller oder die Mitarbeiter beim Fernsehhersteller kaufen sich dann neue Autos. Ist das doch ein Trickle-Up-Effekt, oder?
Völlig richtig, ja. Es ist ein Trickle-Up durch die ganze Wirtschaft und löst auch private Investitionen am Ende natürlich aus, denn der Fernsehhersteller, der muss gucken, dass er genug davon herstellt. Ja. Und das, deswegen finde ich zum Beispiel auch diese Unterscheidung Konsum oder Investition im Staatshaushalt also so willkürlich, ja, weil selbst mehr Geld für arme Kinder oder mehr Bürgergeld oder höhere Mindestrenten sorgt am Ende dafür, dass es in der Privatwirtschaft mehr Auslastung und dadurch private Investitionen gibt. Ja. Man muss halt nur um zwei Ecken denken. Das ist nicht jedem möglich, scheinbar da im Bundestag. Aber so ist nun mal der wirtschaftliche Zusammenhang.
So, jetzt haben wir gerade den Trickle-Up-Effekt erfunden. Das kann auch jeder verstehen, das kann auch jeder nachvollziehen.
Joe Biden, interessanterweise, macht genau damit ja gerade Politik, ja, gegen das Trickle-Down. Und dann sagt er, er wächst die Wirtschaft irgendwie from the middle out, so sozusagen von der Mitte nach außen und von unten nach oben. Also genau das, worüber wir quasi gerade gesprochen haben. Ja, das wäre sicherlich gut. Und es wäre auch, wenn ich über das Wort Respektkanzler nachdenke, da hat ja Olaf Scholz Wahlkampf mitgemacht, also wäre was unter diesen Slogan ganz gut passen würde, Konjunktiv.
Aber wie kriege ich das an die Leute ran? Ich brauche ja nicht nur im politischen Betrieb Mehrheiten, sondern ich brauche ja auch in der Bevölkerung Mehrheiten. Ich muss auch da einen politischen Willen irgendwie haben oder schaffen, wenn ich diesen Weg verfolgen will. Du hast neulich mal geschrieben, da ging es um die Gewerkschaften, dass sie mit jungen politischen Stimmen auf den sozialen Medien stärker sichtbar werden sollten. Trifft das auch auf die Wohlfahrtsverbände zu?
Sicherlich, ja, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt nicht quasi der allergrößte Hebel, um dafür Mehrheiten zu sorgen. Aber ja, also eine junge Stimme zu haben, wenn man zum Beispiel auf YouTube guckt, da haben junge, liberale Menschen 300.000, 400.000 Follower für ihr Anliegen, hey, kauf doch diese Aktie oder hey, die Aktienrente ist ganz cool. Also bei Liberalen ist das total das Ding.
Hey, bei Aktienbesitzern ist das total das Ding, weil zusätzliche Nachfrage den Wert der Aktien erhöht, die man
schon hat. Ja, stimmt. Auch das, genau. immer mehr Leute hinten reinschieben ins Schneeballsystem sozusagen. Aber ja, also das fehlt quasi auf der Seite für soziale Anliegen. Ob auf YouTube, in Instagram Reels und so weiter, für eine andere Zielgruppe. Das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber ich würde sagen, auch bei den Sozialverbänden ist da eine Leerstelle. Ich sehe diese Stimme nicht. Und natürlich wäre das sinnvoll, wenn man Ressourcen hat, wenn man Geld hat, wenn man mehrere Personen hat, wenn man strategisch darüber nachdenken kann, das auch für sowas einzusetzen. Auch die eigenen Positionen, die eigenen Botschaften dazu platzieren. Ja. Christian Lindner macht das übrigens sehr clever. Der lädt sich die ganzen Finfluencer, nennt er die, also die irgendwie so Influencer-Sachen machen rund ums Thema Aktien, Finanzmärkte, Versicherungen, permanent ins Finanzministerium ein, erzählt denen eine Stunde lang, was er so für Vorhaben demnächst hat und macht dann mit jedem Einzelnen ein 2-Minuten-Interview, was die natürlich alle auf ihren Kanälen bringen und hat auf einmal dann nach einem so einem Treffen mehr Reichweite als, weiß nicht, bei einer Maischberger-Show abends und natürlich eine Zielgruppe, die vielleicht Maischberger abends auch nicht guckt. Davon kann man viel lernen, glaube ich.
Maurice Höfgen, vielen Dank.
Sehr gerne.